Das Thema Rendite und hohe Renditeversprechungen funktioniert ja nur aktuell so, weil wir immer noch nicht mit ehrlichen Kosten arbeiten. Würden wir ehrliche Kosten haben für alle Ressourcen, die wir brauchen, um unser Produkt herzustellen, bräuchten wir solche Vehikel nicht, weil die Rendite automatisch natürlich dort entsteht, wo nachhaltige Geschäftsmodelle wirken.
Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
Hallo liebe Zuhörende, hier ist Oliver Kuschel und gemeinsam mit meinem Kollegen
Dirk Sander
haben wir wieder für euch ein besonders spannendes Thema uns ausgesucht. Ihr habt uns jetzt ein paar Monate nicht mehr gehört und wir sind sehr froh, jetzt wieder zwei ganz tolle Gäste gefunden zu haben zu folgendem Thema, nämlich die transformative Kraft des Geldes, Fluch oder Segen. Wir haben bei den Gästen versucht, das Thema Geld einzukapseln. Wir haben einen Geldeigentümer gewinnen können und wir haben eine Geldverwalterin gewinnen können, um das Thema Geld und Kapital heute von allen Facetten zu beleuchten. Dirk, stell du doch gerne unseren ersten Gast vor.
Ja, sehr gerne. Und Geldverwalterin ist Sonja Peter ganz bestimmt nicht. Denn obwohl sie beides wunderbar miteinander verbindet, also Transformation und Geld einzusetzen, um das Richtige zu tun, macht sie das mit viel Leidenschaft und viel Liebe. Sonja Peter hat in 25 Jahren Konzerntätigkeit, davon über 20 Jahren in Führungsfunktionen, viel aus eigener Erfahrung gelernt, wie Transformationen im Unternehmen gelingen und welche Hindernisse dabei zu überbrücken sind. Nach ihrem Diplom als Bankbetriebswirtin an der Frankfurt School of Finance and Management ging sie zur Commerzbank und übernahm ihre erste Führungsaufgabe in wahrlich turbulenten Zeiten, nämlich während der weltweiten Finanzkrise. Zu dieser Zeit war auch das Retailbanking bei der Commerzbank wie bei vielen anderen unter Druck. Filialen mussten zusammengelegt werden, viele wurden geschlossen. Von Beginn ihrer Führungstätigkeit war sie also mit dem Thema Transformation beschäftigt. Das war die zentrale Herausforderung, die sie auch in den späten Führungsjahren weiter begleiten sollte. Schließlich wollte sie ihre Transformationserfahrungen nach vielen, vielen Jahren bei der Commerzbank nun auch mit anderen Unternehmen teilen und wechselte 2019 zu Boris Gloger Consulting und wenige Jahre darauf folgte sie dem Ruf der größten Nachhaltigkeitsbank Deutschland, der GLS Bank hier in Bochum. Seit 2023 ist sie designierte Vorständin dort zuständig für Retailbanking und das Kundenerlebnismanagement sowie für agile Produkte und Organisationsentwicklung. Aus Prozessen intuitive Abläufe schaffen für nachhaltiges Handeln und Wirtschaften, das ist ihr Credo, nachzulesen in ihrem Buch und jetzt das Ganze nachhaltig. Herzlich willkommen, Sonja, schön, dass du dabei bist.
Na, ganz lieben Dank für diese Einführung, Dirk.
Ja, und unser zweiter Gast ist Sebastian Klein. Viele von Ihnen, von euch werden ihn kennen. Also er hat Psychologie studiert, ist dann nach seinem Studium zu der Boston Consulting Group gegangen. 15 Monate, meine ich, habe ich im Kopf. Ja, 15 schlimme Monate, wie du mal beschrieben hast. Also klar, einer der größten Unternehmensberater der Welt ist kein Ponyhof. Und bis dann raus, hast wahrscheinlich eine steile Lernkurve gehabt in alle möglichen Richtungen und hat dann ein Startup gegründet mit dem Namen Blinkist. Und das ist eine App, die viele von uns genutzt haben. Vielleicht kommen wir nachher noch drauf, was eigentlich aus Blinkist in Zeiten von ChatGPT jetzt wird oder geworden ist, von KI. Aber 2006 ist er rausgegangen peu à peu und hat dann andere Dinge gemacht. In eine Transformationsberatung hat er mitgegründet, The Dive mit Namen, hat auch ein Buch geschrieben, da kommen wir später noch zu, und hat dann auch, ist er in den journalistischen Bereich gegangen und hat neue Narrative mit aus der Taufe gehoben. Ein wunderschönes Magazin. Ich glaube, wir haben aus der ersten Ausgabe, Sebastian, auch noch ein Poster hängen. Please consider the environment before running your business oder so. Das ist schon ganz ausgeblichen, hängt bei uns in der Küche und hier unten in unserem Inkubator. Und dann als neuestes Engagement auch Karma Capital. Ja, darüber werden wir heute noch ganz eingehend diskutieren. Ja, herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du da bist.
Danke, freut mich hier zu sein.
Und dann bleiben wir vielleicht direkt bei dir, Sebastian. Du hast ja doch Aufsehen erregt. LinkedIn ist ja auch ein schönes Portal. Und da hast du, glaube ich, vor anderthalb Jahren einen Post abgesetzt, wo du gesagt hast, ich investiere 90% meines Geldes, was ich auch unter anderem oder vornehmlich durch den Blinkist-Exit gemacht habe, in Gemeinwohlorientierung. Und darauf hast du, glaube ich, 27.000 Likes bekommen. Du hast jetzt irgendwie 36.000 Follower auf LinkedIn. Du bist eine Stimme, hast heute noch einen ganz schönen Post abgesetzt. Aber das war sicherlich ein Entschluss. Das würden nicht viele machen, egal wie viel Geld sie haben. Und da wird uns natürlich interessieren, warum hast du dich damals dazu entschlossen? War es auch deshalb, weil der Staat dir nicht genug Steuern abgenommen hat?
Ja, auf das Thema Steuern können wir vielleicht noch später kommen. Ich habe damals ja gesagt, jetzt genau vor knapp anderthalb Jahren, dass ich mich von 90% meines Vermögens trenne, also nicht nur in Gemeinwohl orientieren, sondern wirklich auch gesagt, ich möchte es nicht mehr als Privatvermögen haben. Und da haben so ein paar Sachen zusammengespielt. Mir macht das Thema Ungleichheit große Sorgen. Also ich hatte das Gefühl, die zunehmende Vermögenskonzentration ist was, was unserer Demokratie sehr schadet. Und hatte dann irgendwann das Gefühl, jetzt stehe ich auf der Seite, wo ich Teil des Problems bin und wollte das nicht sein. Und hatte aber auch das Gefühl, also ich wollte vorher schon und habe vorher auch schon immer versucht, nach Impact zu investieren und hatte aber auch das Gefühl, wenn gleichzeitig so irgendwie mitschwingt, dieses Ziel, Vermögen aufzubauen und immer weiter zu vermehren, dass das eigentlich im Widerspruch steht mit dieser Wirkungs- oder Impact-Orientierung und fand es deswegen auch aus verschiedenen Gründen naheliegend, mich von einem großen Teil des Vermögens zu trennen und habe es jetzt auch zumindest nach den ersten anderthalb Jahren nicht bereut.
Sonja, wenn du jetzt mal von den Großen und Ganzen, also dem Staat, nochmal auf die wirkmächtigsten Organisationen der Welt blicken, nämlich auf die Unternehmen und dabei das Thema Transformation in den Fokus nehmen. Welche Erfahrungen hast du mit Transformation während deiner 20 Jahre Führungsarbeit gemacht? Wie weit gelingt es eigentlich in deutschen Unternehmen, diese Unternehmen auch an die gesellschaftlichen Herausforderungen heranzuführen und sie vielleicht zum Teil der Lösung auch unserer gesellschaftlichen Probleme zu machen?
Oh, was eine große, überraschende Frage. Ich fange mal an mit meinen Erfahrungen, was Transformationstriggerpunkte waren, insbesondere auch bei großen Unternehmen. Das sind auf der einen Seite Wendepunkte, die getrieben sind durch Digitalisierung, die sind aber auch getrieben durch Ernährung, also über Wendepunkte, ne? Mobilitätswende, Ernährungswende, jetzt ganz zum Schluss dann das Thema Klimawende, wo wir herkommen, wo dann einfach sich Sachen verändert haben, weil es eine andere Angebots- und Nachfragesituation gibt und Unternehmen in ihrem klassischen, in ihrem ureigensten Geschäftsmodell gezwungen waren, sich anzupassen. Auch Corona ist ja etwas gewesen, wo Präsenzgeschäftsmodelle überlegen mussten, wie kann ich mich verändern und dann in einer doch in den letzten Jahren zunehmenden Geschwindigkeit, die dann auch noch bedeutet, das in einer anderen Organisationsform hinkriegen zu müssen. Es waren also eher so Triggerpunkte, das eigene Geschäftsmodell funktioniert nicht und dementsprechend oftmals auch ein ökonomischer Punkt, sich dann transformieren zu wollen. Das Zweite sind natürlich kommend von solchen Wendepunkten, die da sind, und man dann tatsächlich auch die Aufgabe des Staates sieht, dort Weichen zu stellen, dass etwas sich verändern muss. Und in dem Fall ist das ja bei dem Thema Klimawende der Fall, wo dann irgendwann auch Banken und Geld ins Spiel kommt und man gesehen hat, es passiert nicht von selbst, dass sich Geschäftsmodelle ändern, weil einfach die Reaktionszeiten, ich sage auch mal die ökonomischen Reaktionszeiten, viel zu lang sind, als dass ein Unternehmen oder eine Unternehmenslenkerin sagt, ich ändere heute eine Entscheidung zulasten meiner Ökonomie, weil es eben für das Klima besser ist und langfristig auch ökonomisch besser ist, ist aber die Reaktionszeit ja so lang, was das Thema echte fühlende Effekte anbelangt, dass man doch eher zugunsten des kurzfristigen ökonomischen Erfolges entscheidet. Und dann braucht es manchmal eben Mechanismen wie Leitplanken und Richtlinien und regulatorische Vorgaben. In dem Fall, wohin soll Geld zukünftig fließen? Und durch solche Vorgaben werden dann Unternehmen auch getriggert, sich zu transformieren.
Da würde ich gerne einhaken, Sonja. Also da ist die GLS Bank. Ich glaube, ihr habt ja jetzt dieses Jahr euren 50. Geburtstag gefeiert. Und der Name kommt ja daher von Geben, Leihen, Schenken, wenn ich richtig informiert bin. Also als anthroposophische Initiative, weil, glaube ich, ein Kindergarten finanziert werden musste, haben sich Eltern zusammengetan. Und daraus ist letztendlich Deutschlands größte und älteste Nachhaltigkeitsbank geworden. Und ihr macht ja euren Kunden auch Angebote, wo denn das Geld hin soll. Also die Menschen, die euch das Geld übertragen, in welcher Form auch immer, ja, dürfen ja auch mitentscheiden, in welche Häfen es letztendlich fließt. Also Wir kommen vielleicht später noch auf das Thema Verantwortungseigentum, Sebastian, aber das ist ja schon ein bisschen, also man übernimmt auch ein bisschen Mitverantwortung als Geldeigentümer, indem man der Verwalterin, nämlich der Bank, sagt, ich würde gerne, dass mein Geld dann doch in Bildung, in Schulbauten oder was auch immer oder regenerative Energieerzeugung angelegt wird. Wie geht ihr damit um? Ihr seid ja immer noch eine Bank. Ihr seid immer noch BaFin reguliert. Das sind natürlich auch Leitplanken, die ihr berücksichtigen müsst. Mhm. Wie schafft ihr das? Wir kommen nachher noch auf das Thema Frist eigentlich Wirkung, Rendite und ist dann Wirkung eigentlich der zahnlose Tiger, ne? Während Rendite eigentlich immer das ist, was alles schlägt. Wie haltet ihr euch als Bank im Wettbewerb mit anderen Banken über Wasser, wo ihr dann doch eigentlich auch an der Rendite des Eigenkapitals gemessen werdet?
Also vielleicht mal vorab, weil du sagtest, geben, leihen, schenken, das passt inhaltlich schon. Es heißt aber original übersetzt Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken. Das war mir jetzt insofern wichtig, weil das ein Hauptteil unserer, weil du ja sagst, wie wirken wir und wie schaffen wir es auch eben nachhaltig doch uns am Markt auch als Bank zu etablieren, dass dieses Thema Gemeinschaftsbank, es ist eine Bank der Gemeinschaft. Und das ist etwas, was uns immer wieder antreibt, dass wir Projekte finanzierbar machen, die einen jemand alleine nicht hätte finanzieren können, was aber eine Gemeinschaft schafft. Und so ist auch der Gründungsimpuls der Bank gewesen. Damals ging es um eine privatwirtschaftliche Schule, die von einer Bank nicht finanziert worden wäre, wo dann aber die Lehrer und Eltern gesagt haben, wenn wir selber einen Teil des Geldes als Pfandleihe hinterlegen, 1.000 Mark, würdet ihr Bank uns dann einen gesamthaften Kredit gegen diese Pfandleihe geben? Und das hat die Bank dann gemacht, weil ein besseres Geschäft kannst du ja nicht machen. Null Risiko, heute sind Pfandleihen verboten, aber null Risiko mit einer tollen Marge. Und dieses Geschäftsmodell, was dann eins wurde, ist ja das einer Bank, wo dann irgendwann die Gründer gesagt haben, das können wir ja dann eigentlich selber machen, wenn wir eine Bank gründen. Warum sammeln wir dann nicht selber die Gelder der Menschen, die sich selber engagieren wollen in den Projekten und etwas ermöglichen wollen ein, um dann ein Projekt zu finanzieren. Und jetzt war das ja der zweite Teil deiner Frage, dass wir das immer wieder eben auch anbieten, den Menschen, die zu uns in die Gemeinschaft kommen, zu sagen, wo soll dein Geld denn wirken, ist ja nur die logische Konsequenz, dass man sich eben auch bewusst beteiligt. Wir haben ja ein relativ einfaches Geschäftsmodell. Wir finanzieren nur Grundbedürfnisse, also Bildung und Kultur, Ernährung, Gesundheit und Soziales, das Thema Wohnen und nachhaltiges Wirtschaften und erneuerbare Energien, weil Energie braucht der Mensch auch zum Leben. Also das ist relativ simpel. Und da fragen wir natürlich Menschen, wir fragen Menschen, die dann zu uns kommen, möchtest du bewusst, dass dein Geld, was du als auf deinem Girokonto, auf deinem Einlagenkonto bei uns hinterlegst, in einer dieser Branchen bewusst wirkst oder überlässt du es uns, in welche dieser Projekte es geht. Wir machen jedes Quartal über einen Bankenspiegel transparent, welche Finanzierungen wir getätigt haben. Da geben uns die Unternehmen auch das Einverständnis, dass wir das tun, sodass jeder Anleger auf der einen Seite sehen kann, wo sein Geld wirkt. Und um vielleicht abschließend zu sagen, was ist das Erfolgsgeheimnis, damit unterm Strich tatsächlich auch eine Ökonomie da ist, weil das hat ja auch was mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell zu tun, dass wir überlebensfähig bleiben, das heißt unterm Strich auch etwas rumkommt. Das ist eben ein Teil, was uns immer wieder umtreibt, auch in der Geschäftsleitung, dass wir die Verbindung zwischen der Aktiv- und Passivseite der Bilanz im Kreislauf halten wollen. Und wenn du in klassische Banken reingehst, und da ist ja natürlich Gewinn eher Vorsinn, ne? Während bei uns ja eben Sinn vor Gewinn ist, gehört eins dazu, dass wir die Verbindung der Aktiv- und Passivseite, also unser Gründungsimpuls, immer wieder im Auge behalten. Was bedeutet, dass wir eben Menschen, die uns Geld geben, transparent machen, wo wirkt dein Geld? Und auf der anderen Seite uns das auch immer wieder fordert, diese Transparenz und diesen Bogen zu behalten, um nicht in Silos abzudriften und plötzlich Geld und Kapital zu managen. Weil wir möchten gerne Projekte ermöglichen.
Sebastian, das ist ja mal ein spannendes Modell, das ja auf dich als Einzelpersönlichkeit nicht zutreffen kann. Du bist so etwas, so, das ist mir ebenfalls in den Sinn gekommen wie ein moderner Robin Hood. Zum einen, wenn du erwartest und auch forderst, dass die Vermögen gerechter geteilt werden durch eine entsprechende Besteuerung, und zum anderen auch in gewisser Hinsicht ein selbstausbeuterischer Robin Hood, indem du ja dein eigenes Vermögen, und zwar zu einem großen Teil, nutzen möchtest, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Das heißt, du hast einen entsprechenden Fonds gegründet, wohin diese Gelder gehen. Und anders als Banken bist du jetzt persönlich irgendwo Mitentscheider, wohin eigentlich dein Geld wirken soll oder wie es wirken soll. Könntest du dazu ein bisschen erzählen, den Zuhörenden, wie das funktioniert?
Sehr gerne. Ich hoffe, ich krieg's auch einigermaßen kurz hin. Also der Gründungsimpuls für Karma Capital, was ich jetzt seit einem guten Jahr mit einem kleinen Team aufbaue, war eigentlich zu sagen, dass wenn wir die Wirtschaft transformieren wollen, müssen wir auch den Kapitalmarkt transformieren. Und es gibt da ja auch tolle, die GLS Bank gehört da ja dazu, dass es gibt da ein paar Protagonisten, die auch wirklich gute Pionierarbeit leisten. Aber insgesamt jetzt gerade so im Thema Startup-Finanzierung war einfach unser Eindruck, das meiste Kapital, das da unterwegs ist, um solche Firmen zu finanzieren, ist total extraktiv und bringt diese Firmen also vor die Entscheidung, entweder keinen Zugang zu Kapital zu haben, was in unserem Marktumfeld das sehr schwierig macht, dann zu konkurrieren, oder sich eben in die Veränge von extraktivem Kapital zu begeben und damit letztlich auch quasi auf die Reise sich zu begeben, den Gewinn über alles zu stellen, den Gewinn von in der Regel Leuten, die eh schon sehr reich sind. Also das ist für mich da immer wieder so ein Antrieb zu sagen, reiche Menschen müssen ja nicht noch reicher werden. Also diese Frage nach der Rendite, diese Rendite-Imperativ, finde ich, macht immer keinen Sinn, wenn man mit Leuten spricht, die eh schon sehr reich sind. Und was wir jetzt mit Karma Capital machen, also mir ist es dabei auch wichtig, dass das eben jetzt nicht so alles meine Entscheidung ist, weil das ist ja auch wiederum Teil des Problems, dass dann nur eine sehr kleine homogene Gruppe, irgendwie so ein bisschen überspitzt gesagt, ein paar reiche, ältere, weiße Männer entscheiden, was gut für alle ist und finanzieren dann nur die Themen, die sie wichtig finden. Also das sieht man ja auch in der Philanthropie, dass da sehr viele Themen gar nicht auftauchen, die eigentlich wichtig wären oder auf jeden Fall deutlich unterrepräsentiert sind. Wir haben jetzt für den Start mit Karma Capital uns zwei Themen ausgesucht, mit denen ich mich auch ein bisschen auskenne, die mir im Herzen liegen. Und das ist einmal Verantwortungseigentum und Medienunternehmen. Also Verantwortungseigentum, weil ich da nun mit einem Schlüssel drin sehe, um dieses Ungleichheitsproblem in den Griff zu bekommen. Medien, weil ich glaube, dass gerade das Sterben und die Schwäche der oder zunehmende Schwäche der journalistischen Medien echt ein Demokratieproblem für uns ist. Und was wir jetzt machen, ist immer mit so einer Mischung aus philanthropischem Kapital und Impact-Kapital, was für mich bedeutet, dass es keine hohe Renditeerwartung hat. Also für mich ist Kapital, das irgendwie 10% pro Jahr Rendite will, ist in meiner Definition kein Impact-Investment. Genau, damit gehen wir dann in solche Bereiche rein. Wir haben jetzt bei dem Thema Medien zum Beispiel uns an dem Media Forward Fund beteiligt, wo inzwischen 14 oder 15 Stiftungen Geld zusammenlegen, um jedes Jahr im ganzen deutschsprachigen Raum Medienfirmen zu unterstützen, also mit einer philanthropischen Förderung, und investieren selber dann auch wieder über Karma Capital in diese oder ähnliche Unternehmen. Und das ist jetzt der Anfang. Und das Ziel ist halt damit jetzt mit der Zeit immer mehr so Themenfonds aufzulegen, die versuchen, gesellschaftliche Probleme mit Geld zu lösen. Und wir machen das jetzt bisher mit eigenem Geld und werden es aber irgendwann auch öffnen.
Könntest du unseren Zuhörenden nochmal kurz etwas erklären zu Verantwortungseigentum?
Klar, total gerne. Also ihr habt ja vorhin Blinkist erwähnt, das habe ich 2012 mitgegründet. Das ist so ein Beispiel für so ein sehr klassisch Venture Capital finanziertes Startup, also Exit-Orientierung, wo es dann wirklich vor allem darum geht, irgendwann das Unternehmen mit möglichst großem Gewinn zu verkaufen. Mir hat es nicht so richtig
Sebastian, war das euer Antrieb bei der Gründung schon?
Als wir das gegründet haben, wusste ich noch nicht mal, was ein Investor ist und wusste nicht, was es bedeutet, eine GmbH zu gründen. Ich habe Psychologie studiert. Hatte mir zwar 15 Monate lang bei BCG erzählen lassen, dass ich zur Elite der Wirtschaftsmenschen gehöre, aber eigentlich hatte ich keine Ahnung von Unternehmen. Genau, ich habe das dann mit der Zeit erst verstanden, was es bedeutet, wenn man sich Investoren mit Stimmrechten mit reinholt, die einzig und allein die Firma möglichst schnell, möglichst teuer verkaufen wollen. Das entspricht überhaupt nicht meinem Verständnis von Unternehmertum. Und ich bin deswegen dann danach jetzt bei meinen letzten Gründungen beim Verantwortungseigentum gelandet, was immer bedeutet, dass die Kontrolle über das Unternehmen im Unternehmen bleibt, dass Unternehmen auch nicht verkauft werden können, auch nicht in Teilen, dass man nicht mit ihnen spekulieren kann. Und das heißt dann, wenn man jetzt mit InvestorInnen zum Beispiel arbeitet, dass die immer eine gedeckelte Rendite bekommen können. Also es ist auch in Verantwortungseigentum möglich, dass ein Investor, eine Investorin ein Vielfaches des Geldes zurückbekommt, aber es ist immer gedeckelt. Und die Investoren haben keine Stimmrechte. Das heißt, sie sitzen nicht mit am Tisch, wenn Entscheidungen getroffen werden.
Wir haben ja hier auch einige Startups, die auch mal überlegt hatten, im Verantwortungseigentum zu gründen. Ich fand das auch, habe das für eine sehr gute Idee gehalten, musste aber leider auch lernen und die Gründerinnen und Gründer auch, dass teilweise die Investorenlandschaft noch nicht so richtig bereit ist dafür. Die verstehen es nicht. Die hören einfach nur gedeckelte Rendite und sagen, ja, volles Risiko, gedeckelte Rendite ist eigentlich jetzt nicht so ein richtig gutes Geschäft, weil das Ausfallrisiko ist ja nicht abgemindert, ne, dass du dein Geld verlierst. Aber es stimmt natürlich, was du sagst. Und wir haben ja mit Antropia Ventures auch jetzt ein eigenes Fondsvehikel mal aus der Taufe gehoben. Wir sind auch gerade dabei, Geld einzusammeln. Natürlich wäre für ein Unternehmen, was eine Wirkungsorientierung hat, also wirklich eins meinetwegen der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN angeht und auf unternehmerische Art und Weise. Und wenn es das erfolgreich tut, also man zeigt, das Geschäft wächst, ne, und der Output, der wächst, also die Produkte, Dienstleistungen, die produziert werden, schaffen es, das Problem anzugehen, dann wäre es ja aus Problemsicht oder aus gesellschaftlicher Sicht sinnvoll, dass so viel wie möglich von dem Geld, was das Unternehmen selber erwirtschaftet, wiederum in das Wachstum investiert wird. Und das spricht natürlich gegen die Wertsteigerung, die die Anteile mitmachen, weil die Wertsteigerung der Anteile resultiert immer dadurch, dass möglichst viel Geld ausgeschüttet wird und nicht reinvestiert wird. Und das ist natürlich das inhärente Dilemma eines jeden wirkungsorientierten Unternehmens, ne, was am Anfang externe Gelder einwerben will. Und ich hoffe, ich überfordere jetzt die Zuhörenden nicht. Wenn man sich vorstellt, man hat eine Matrix, da ist auf der einen Achse das Risiko und auf der anderen Achse die Rendite, dann verläuft ja jede Anlageentscheidung immer auf so einer gedachten Diagonale. Also wenn das Risiko höher wird einer Investitionsentscheidung, dann muss als Kompensator eben die Rendite höher werden. Also man muss sich eigentlich bei jeder Entscheidung, bewegt man sich auf dieser Diagonale. Und du würdest ja jetzt erwarten, oder so hast du es auch, glaube ich, in dem Post heute auf LinkedIn propagiert, die Investoren sollen Renditeverzicht üben, weil anders geht es nicht. Anders können wir die Welt nicht retten. Aber es sind ja nicht alle so moderne Robin Hoods, wie du das jetzt bist. Ja, die sagen, ja, ich mache das gerne oder ich gebe sogar Geld für Gemeinwohlorientierung hin. Wie schaffen wir eigentlich, und das ist die Frage, wie schaffen wir es denn, ein Role Model zu etablieren? Und die Frage kann ruhig an euch beide gehen. Aber Sebastian, vielleicht startest du gerne. Wie schaffen wir es, ein Vorbild zu etablieren, was als Fonds, ne, was also ein bekanntes Vehikel ist, ein bekanntes Anlagevehikel, dass man einen Fonds kreiert, der trotzdem für das Gros der Investoren oder der Limited Partner, die das Geld da reingeben, attraktiv ist, ohne dass du von der Kurve abweichst. Das heißt, wenn du niedrige Rendite versprichst, muss eigentlich auch das Risiko niedriger werden. Sonst kommst du unter die Kurve und das ist für keinen attraktiv.
Also ich denke zum Beispiel beim Thema Verantwortungseigentum ist in meiner Wahrnehmung das Risiko niedriger, weil die Firmen anders ticken als jetzt ein klassisches Venture Capital Startup. Und klar, wenn wir da total früh reingehen und das Risiko total hoch ist, wollen wir natürlich auch ein bisschen höheres Upside haben. Und dann muss man sich halt immer gemeinsam anschauen mit den Firmen, funktioniert das so für euch? Wenn es keinen Exit gibt, ist es dann trotzdem irgendwie sinnvoll, sich Kapital reinzuholen, das irgendwann vielleicht das Zwei- oder Dreifache zurückhaben möchte? Also das will ich jetzt auch nicht behaupten, dass wir das komplett ausblenden. Es geht ja vor allem darum, nicht gierig zu sein. Also ne, wenn mir ein Fonds verspricht, dass ich das 10-, das 15- oder 20-fache zurückbekomme, das ist halt einfach dann Gier. Das ist ja nicht mehr ein risikoadäquates Upside. Und ich finde halt wichtig, diese Diskussion zu führen, weil ich es schlicht und ergreifend nicht in Ordnung finde, wenn Leute so gierig sind, die es nicht sein müssten. Also wenn Menschen sagen, klar, ich habe viel Kapital, ich will Rendite maximieren, finde ich, muss man den Gedanken zu Ende denken, weil die Wahrheit ist ja, dass uns das allen langfristig schadet, wenn Menschen nur auf ihre Rendite gucken und eben nicht schauen, was das langfristig bedeutet, ob dadurch verantwortungslos mit Ressourcen umgegangen wird zum Beispiel. Und ich finde halt auch wichtig, nicht auszublenden, dieses Ungleichheitsthema, weil in einer Wirtschaft, die so langsam wächst wie unsere, wenn die Renditen so sind, wie sie sind, dass die Menschen mit 100 Millionen größere Rendite haben als die mit 10 Millionen, die mit einer Milliarde noch größere Rendite, dann wird ja konstant von unten nach oben umverteilt. Also und dann steigt diese Ungleichheit immer weiter, die ich eben für ein Riesenproblem halte. Und jetzt gebe ich aber lieber weiter, sonst rede ich zu viel.
Ja, ich kann das teilen und stelle vielleicht nochmal Gedanken dazu, ob die richtig sind oder falsch, weiß ich nicht. Ich finde einfach, das Thema Verantwortungseigentum ist konsequent weitergedacht von Modellen, die schon existieren, aber jetzt nochmal mit dem Verantwortungseigentum eine Evolutionsstufe weitergehen und auch klarer und ehrlicher noch sind und auch das Thema Unternehmertum noch zusätzlich befördern. Ich mache mal ein Beispiel. Wir sind ja als Genossenschaft organisiert. Und egal, wie hoch dein Genossenschaftsanteil ist, ob jetzt 500 Euro oder 500.000 Euro, hast du eine Stimme auf der Generalversammlung. Und wir machen es auch nicht als Vertreterversammlung, sondern wirklich, wir laden alle ein, damit wirklich da dann eben über das Unternehmen und die Bank mitbestimmt werden kann. Und aus meiner Sicht ist das so eine Art Vorläufer, dieses genossenschaftliche Prinzip, insbesondere mit der eben nicht Kapital höhenabhängigen Stimmrechte, sondern jeder ist gleich und hat eine Stimme, ist das Thema Verantwortungseigentum noch eine Konsequenz weiter gedacht, wenn man in das Thema Kapitalmarkt reindenkt. Also von daher, das wollte ich dazu stellen und ich glaube auch, es braucht diese anderen Wege, weil der eigentliche Weg, wo man es nicht bräuchte, aktuell noch nicht funktioniert. Also das Thema Rendite und hohe Renditeversprechungen funktioniert ja nur aktuell so, weil wir immer noch nicht mit ehrlichen Kosten arbeiten. Würden wir ehrliche Kosten haben für alle Ressourcen, die wir brauchen, um unser Produkt herzustellen, bräuchten wir solche Vehikel nicht. Weil die Rendite automatisch natürlich dort entsteht, wo nachhaltige Geschäftsmodelle wirken. Da werden wir, da bin ich jetzt vielleicht ein wenig gutgläubig, aber sonst wäre ich auch nicht in dieser Bubble unterwegs, hinkommen müssen. Wahrscheinlich jetzt im ersten Schritt reguliert, im nächsten einfach, weil eben Ressourcen, wie wir sie merken, seltener werden, sie einen Preis bekommen müssen. Und dann brauchst du wahrscheinlich auch die Vehikel der Unternehmensform nicht so auszureizen, wie du es jetzt musst, um eben manche Geschäftsmodelle auch zu schützen und bewusst nicht in eine Gewinnmaximierungsblase hereinzugeben. Und die dritte Sache, die ich noch dazu stellen wollte, ist natürlich auch, wenn man sagt, es hat immer weniger Rendite, wo ich sage, naja, lass die Zeit mal entscheiden, ne? Also die zeitliche Komponente ist da eine ganz, ganz relevante und jeder, der tatsächlich eben sich eingeladen fühlt und auch eingeladen ist und mitmachen möchte, hat in der Regel, wenn er sagt, ich möchte etwas sozial-ökologisch, demokratisch Sinnvolles und sozial Sinnvolles machen, hat in der Regel immer ein anderes Verständnis einer Zeitdimension. Und da lass uns mal warten in 10, 20 Jahren, welche tatsächlich Fonds, Geschäftsmodelle und auch Anlageformen tatsächlich renditeträchtiger sind.
Genau, auch nur kurz daran anknüpfend, weil ich genau, also das ganz genauso sehe, dass es da ja auch wirklich darum geht, ein bisschen längerfristig zu denken, dieses kurzfristige Optimieren. Ja, das funktioniert vielleicht kurzfristig, aber ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass jetzt zum Beispiel Unternehmen Verantwortungseigentum oder ich würde auch super gern mal so einen Fonds für Startups in Genossenschaften machen, weil da gibt es jetzt ja auch immer mehr. Das ist ja auch so ein richtiges Revival. Ich bin total davon überzeugt, dass die langfristig erfolgreicher wirtschaften als so klassische Exit-Modelle. Das ist ja immer alles sehr kurzfristig gedacht.
Wir hatten dazu mal die Formulierung, in solche Startups heute zu investieren, heißt in den Mittelstand von morgen zu investieren, weil sie eben nicht exit-orientiert sind, weil sie wirklich klassisch unternehmerisch eine Herausforderung lösen möchten, die dann auch in diesem Fall gesellschaftliche Probleme beseitigt.
Ja, und vielleicht darf ich eins, Dirk, ja, da vielleicht nur dazu stellen. Und dann, wenn wir eben diese fairen Bedingungen haben oder teilweise eben auch die Neuentwicklung haben, wie man das organisieren kann, dann bleibt im Strich der Vergleichbarkeit, egal ob jetzt nachhaltige Geschäftsmodelle oder nicht nachhaltige Geschäftsmodelle oder Problemlösungen und Produkte, dann wird es dann irgendwann darauf ankommen, wie gut ist die Lösung für das Problem, was angeht. Und da sind sie wieder komplett vergleichbar. Es wird genauso viele Startups dann geben, die deren Idee nicht zu einer Marktfähigkeit führt, weil das Problem entweder nicht groß genug ist oder die Lösung möglicherweise noch nicht ausreicht. Also da wird die gleiche Entwicklung dann wie im ganz normalen Markt, den wir kennen, auch erfolgen.
Und für die fairen Bedingungen ist dann letztlich die Gesellschaft in Form des Staates zuständig. Wir brauchen zum Beispiel ein faires Wettbewerbsrecht, ne, wo die externalisierten Kosten so nicht mehr vorkommen können. Also, dass es möglich ist, die Kosten auf die Gesellschaft auszulagern. Aber vorhin, wo wir über Verantwortungseigentum gesprochen hatten, da hatte Sebastian auch nochmal den Begriff Kontrolle, und zwar Kontrolle abgeben, gebraucht. In einem Podcast, Sonja, habe ich was Tolles von dir gehört. Was du gelernt hast bei Agile Management ist eben loszulassen, ne? Die Kontrolle abzugeben. Wir sind jetzt wieder im Transformationsprozess innerhalb des Unternehmens. Wie wichtig ist das für dich? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Weil viele Transformationen werden wahrscheinlich gar nicht erst in Angriff genommen, eben aus Angst vor Kontrollverlust.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Die Schwierigkeit mit diesem Loslassen hat damit zu tun, dass man, oder ich kann ja nur von mir sagen, dass ich bisher auch nur manche tradierte Vorgehensweisen kannte, sowohl in der Unternehmensführung, in der Menschenführung, in der Produktentwicklung. Und wenn du dich eben weiter mit den Themen der Selbstorganisation, mit dem Thema, ich habe eine zutiefste Haltung, dass Menschen wissen, was sie tun, und dass sie auch was, und dass sie auch wirksam sein wollen. Dann hast du ja andere Mechanismen, die heißen da tatsächlich in dem Umfeld auch in dem, für Startups völlig normal, Transparenz und Kundennähe. Und Transparenz und Kundennähe ersetzt eine Kontrollfunktion so dermaßen inspirierend und in dann kürzeren Zyklen, so dass du auch nicht gar nicht viel investierst, wenn du nach relativ kurzer Zeit ein Feedback bekommst, dass jede Führungskraft heute diese Art der Feedbackschleifen noch nicht kennt, kann ich nur ermutigen, das eben auszuprobieren. Das heißt, die Kontrollfunktion, die ich als Führungskraft früher im tradierten Bereich übernommen habe, brauche ich nicht mehr zu nehmen. Ich lasse nicht los und es passiert dann irgendetwas, was ich nicht mehr im Griff habe, sondern ich bin sehr nah am Markt, binde die Kunden ein und habe dann eben kurze Iterationen, die mir eine Reaktion auf das Ergebnis geben können.
Der Markt übernimmt die Kontrolle und nicht die Marktfolge.
Die Kundinnen meine ich mit Markt, ne? Also die Nutzer, also User oder eben Kundinnen, die du dann viel, viel enger einbindest oder die selbstorganisierten Teams viel enger einbinden, um sich ein Feedback zu holen. Und ganz ehrlich, das ist ja auch oftmals viel sinnvoller, als dass die Führungskraft final sagt, das habt ihr aber wirklich gut entwickelt und dieses Produkt wird ein Problem und Bedürfnis unserer KundInnen lösen. Also da frag sie am besten selbst. Und dann kann man auch loslassen.
Ja, wenn wir das jetzt mal übertragen auf unser großes Thema Geld oder Gesellschaft, ne? Wir reden ja hier über Holokratie, ne? So, also agile Teams, sich selbst führende Teams, dann geht es in Richtung Verantwortungseigentum. Ja, so, also die Mitarbeitenden übernehmen die Verantwortung, aus ihrer Mitte die Personen auszuwählen, die dann auch das Unternehmen dann auch nach außen hin vertreten, ne? Dann den Geschäftsführer bestellen. Ich hoffe, Sebastian, ich sag's nicht falsch, sonst geh gleich rein. Wenn wir das jetzt mal übertragen, dieses Prinzip auf, ich sag mal, Verantwortungseigentum übernehmen für unsere Ressourcen, nämlich für unser Klima, für unsere Luft, für unser Wasser, für alles mögliche Erde, dann sehen wir, das funktioniert nicht. Und das funktioniert nicht, das ist ja unter Tragödie der Allmende bekannt, glaube ich, seit 1968 schon. Also das wird zu kompliziert. Ne? Also jeder Einzelne hat natürlich eine Verantwortung fürs Klima, aber daraus wird keine gemeinsame Entscheidungsfindung. Und jeder versucht letztendlich aus der Intransparenz, die dann da ist, seinen besten Schnitt zu machen und zu sagen, ich bereichere mich erstmal und die Kosten, die entstehen, weiß ich nicht, irgendwo anders, Hauptsache nicht bei mir. Das ist die typische Externalisierung, die du angesprochen hattest, Sonja. Also wir sehen, dass im großen Stile diese gemeinsame Verantwortungsübernahme auch im Geldmarkt also nicht funktioniert. Jeder ist sich da dann doch selbst der Nächste. Und ihr seid ja jetzt beides auch dann Transformationsberater gewesen. Habt ihr Ideen, wie wir das, was wir in Holokratie, in Unternehmen, was da gut funktioniert, wie wir diese Ansätze übertragen können auf unsere großen Probleme, die wir als Gesellschaft, ne, als Staaten, als Weltgesellschaft haben? Also ist jetzt eine große Frage, aber vielleicht habt ihr ja eine Idee.
Also erstmal, ich glaube, die Tragödie der Allmende ist jetzt nicht aus irgendeinem neoliberalen Think Tank geschrieben worden und längst als Mythos entlarvt. Weil mein Menschenbild ist ein ganz anderes und ich glaube, ein Problem am Kapitalmarkt ist ja genau, dass diesem Kapitalmarkt ein Menschenbild zugrunde liegt, das davon ausgeht, dass wir Profitmaximierer sind. Und das haben sich ja wiederum irgendwelche Ökonomen ausgedacht, die keine Ahnung von Menschen hatten und gesagt, es ist jetzt nützlich, dieses Menschenbild zugrunde zu legen. Und das entspricht ja wirklich gar nicht dem eigentlichen Menschenbild. Ich finde es immer gut, sich da vor Augen zu halten, ob man so ein Verhalten in seinem privaten Umfeld tolerieren würde. Wir alle denken, okay, jemand, der sein Geld nur nach Profitmaximierung anlegt, ist ja okay, macht man ja in diesem Umfeld. Hättest du so jemanden bei dir zu Hause mit in der Wohnung wohnen oder in der Familie, würdest du den verstoßen, weil du sagen, so ein Verhalten würde man niemals akzeptieren, jemand, der nur auf sich guckt und nicht auf die anderen.
Aber Geld ist anonym, ne? Oder der Geldmarkt?
Der Geldmarkt ist anonym, aber es folgt ja alles Regeln. Also es ist ja nicht irgendwie so ein Naturgesetz. Das sind Regeln, auf die man sich einigt und Institutionen, die den framen und eben Narrative, die vorherrschen in der Gesellschaft. Und also mir war das auch lange nicht bewusst, aber ich meine, wir werden alle infiltriert von irgendwelchen neoliberalen Erzählungen, die aus Thinktanks kommen, die letzten 80 Jahre finanziert wurden von Leuten, die dieses Weltbild teilen und die halt so eine Welt haben wollen. Also dieses über Geld spricht man nicht, ist da eins meiner Lieblingserzählungen. Kommt von irgendeinem ganz schrecklichen Ölmilliardär, der nicht mal Lösegeld für seinen eigenen Enkel bezahlen wollte. Und wir plappern das alle nach und denken, das sei irgendwie plausibel und richtig. Obwohl ja das genaue Gegenteil für uns alle besser wäre, nämlich möglichst viel über Geld zu reden und zu fragen, wo Geld herkommt. Also ich habe da viele Ideen, wo man ansetzen könnte. Es ist halt ich glaube nicht, dass es ein Projekt ist, das man in ein paar Jahren lösen kann. Es ist eher so ein Generationenthema.
Ja, wenn ich mal genau darauf nochmal eben eingehen darf, Sebastian, ich bin absolut deiner Meinung. Ich habe auch ein anderes Menschenbild. Ich habe selbst gelernt bei Mohammed Yunus in Bangladesch, der ja auch diese Zweidimensional oder Mehrdimensionalität des Menschenbilds hervorgehoben hat. Und es geht mit Sicherheit nicht ausschließlich darum, Gewinn zu machen bei den Menschen. Es geht um viele, viele andere Dinge. Aber wie schaffst du es, andere davon zu überzeugen oder sie zu resozialisieren, dass sie diesem neuen Menschenbild oder eigentlich dem alten, das uns vielleicht über die Jahre, über die letzten 100, 150 Jahre verloren gegangen ist, dass sie wieder daran glauben, dass es um mehr geht als nur um Gewinnmaximierung und Geld?
Also vielleicht auch nochmal genau zu dieser Frage, wie können wir die Leute ansprechen? Ich glaube halt, also für mich ist es additiv, also Rendite plus Wirkung. Also ne, ich kann, also wenn ich drauf gucke und sage, ich krieg was zurück, das ist Rendite plus Wirkung. Ich kann nicht beides gleichzeitig maximieren, aber wenn ich wenn wir das schaffen, zu zeigen, was für eine Wirkung entsteht und Menschen, die ihr Geld in Projekte investieren, die eben nicht die Rendite maximieren, sondern die Wirkung maximieren, ich glaube, dass auch das quasi was ist, was ich zurückbekomme. Und ich kann das jetzt nur aus meinen eigenen Beobachtungen und aus meinem Umfeld sagen. Ich kenne wenig Leute, die sagen, ich habe 50 Millionen Euro bekommen und war den Rest meines Lebens glücklich. Meistens sind die Leute sehr enttäuscht, so was das dann langfristig für einen Effekt hat. Man wird einfach nicht glücklicher. Und ich kenne aber eine Reihe von Leuten, die sagen, Mensch, ich habe irgendwie dazu beigetragen, dass mit meinem Geld das ein großes Problem gelöst wurde und bin stolz darauf. Und in der Regel hat das mich nicht reicher gemacht. Und ich glaube, diese Wirkung sichtbar zu machen und Leuten das zu zeigen, dass das der Weg eher ist, um glücklich und anerkannt auch in der Gesellschaft zu sein, ist für mich ein Schlüssel.
Ja, und ergänzend dazu, da bin ich aber auch echt totaler Pragmatist. Also das eine ist eben, wir können relativ viel philosophieren, um daraus eben auch Theorien und Annahmen abzuleiten, die vielleicht auch mal aufzuschreiben und möglicherweise dann auch in einem immer größer werdenden Kreis zu diskutieren. Also das dafür steht Sebastian ja auf jeden Fall. Ich glaube, zum Teil stehen wir da als GLS-Bank auch eben für da, um eben immer größere Wirkung auch entfalten zu können, indem wir das Ökosystem stärken und dann immer mehr Gemeinschafts- und Zusammenschlüsse machen, ne? Wie wir das zum Beispiel auch mit der Global Alliance for Value-Based Banking machen, das heißt mit Instituten, die weltweit da unterwegs sind im sozial-ökologischen Raum. Ansonsten bin ich aber eher brutaler Pragmatist und sage, wobei so brutal bin ich eigentlich nicht, aber im pragmatischen sagen, was kannst du tun? Also man kann natürlich immer die Frage sehr groß stellen und dann aber herzugehen, weil ihr fragtet ja auch, was kann man dann Unternehmen raten, aus einer Transformationsberatung heraus, ne? Ich habe damals immer relativ stark gefragt, wo steht das, wofür ihr steht und wo ihr hin wollt. Also bei uns in der GLS-Bank sind das Zukunftsbilder, die wir generieren. Und die Zukunftsbilder sehen nicht schlecht aus, sondern die sehen gut aus. Es ist eine Zukunft in den Branchen, die wir uns vorstellen. Und leiten daraus tatsächlich Qualitäten ab. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir möchten eben 100% erneuerbare Energien, um die Energiewende und die Mobilitätswende zu unterstützen, was für Qualitäten leiten wir daraus ab, wie wir sie unterstützen wollen? Nämlich wir wollen es eben 100%ig erneuerbar, wir wollen es bürgernah, wir wollen es dezentral haben. Und plötzlich fängst du an, daraus auch Metriken, also Steuerungssystematiken entwickeln zu können. Und deswegen fängt es als allererstes erstmal daran an, dass eben sowas wie Menschsein vielleicht auch irgendwo steht beim Unternehmen, wenn das dann eben gewollt ist. Bei uns steht schon im Leitbild und in unserer Satzung, Geld ist für den Menschen da. Wer Geld bei dieser Bank anlegt, tut das in erster Linie zum Wohle der Gemeinschaft und nicht zur eigenen Gewinnmaximierung. Wenn sowas erstmal da steht, dann ist das natürlich, wird es immer irgendwann im Unternehmen auch ein Teil der DNA. So, und das deswegen kannst du nur bei dir selber und im Kleinen anfangen. Das andere ist vielleicht mal simple, möglicherweise auch Methodiken, wie dass du an die Produktentwicklung deines Unternehmens ein paar Akzeptanzkriterien hängst und sagst, werden die erfüllt oder werden die nicht erfüllt? Und ein drittes ist, um das nochmal vielleicht auf das Thema Geld zu kommen, weil ihr hattet ja eingeladen zu den Themen Fluch oder Segen. Schaut, damit geben wir schon Geld eine Wertigkeit. Und man kann es natürlich auch mal anders angehen und sagen, Geld ist weder gut noch böse, aber Geld hat Qualitäten. Wenn du wirklich den Mensch mal in Bezug zu Geld setzt und wir eben sagen, Geld ist für den Menschen da, was heißt denn das in der Qualität? Und dann fängst du an, dass du eben nicht in einem Kredit denkst, der eine Marge hat, sondern du denkst beim Kredit in einer Qualität, ich gebe dir Geld und ich vertraue dir, dass es zurückkommt. Das heißt, es ist die Qualität Vertrauen. Wenn wir in dem Bereich Schenkgeld sind, dann ist das schon eine Qualität, die viel tiefer geht. Also wer von uns hatte die ersten Gelderfahrungen? Die meisten sagen, als mir meine Mutter, mein Vater, mein Onkel Geld geschenkt hat. Und das ist eine Erfahrung in der Qualität der Liebe. Eltern wollen niemals Geld, was sie ihren Kindern schenken, irgendwann zurückbekommen, sondern sie tun das aus Liebe. So, und im Kaufgeld ist es relativ einfach und das wäre nämlich schön, wenn wir in den Qualitäten denken, wenn ich tatsächlich zum Bäcker gehe und mir dort das Brötchen kaufe und ich nehme das Brötchen in die Hand und weiß, der Bäcker hat hier heute Morgen Hand angelegt. Das ist eine Wertschätzung. Das Geld, was ich zahle, ist eine Wertschätzung. Und das wären so, dass man Geld mal entanonymisiert, aber auch nicht in eine Wertigkeit gut oder böse bringt, zu sagen, in welcher Qualität möchte ich denn gerade Geld verwenden, wäre möglicherweise auch noch ein Ansatz. Mindestens versuchen wir das sehr stark in den Bezugspunkt zu setzen.
Das führt mich mal zu der Frage, wir hatten im Vorgespräch auch dazu uns mal kurz miteinander ausgelassen, wie geht eigentlich die GLS Bank als Genossenschaftsbank, die ja da auch sehr werteorientiert unterwegs ist, ne? Wie geht sie eigentlich mit dem Geld im Sinne von Gehalt um und bindet eigentlich Mitarbeitenden auch mit Geld an ihr Unternehmen? Letztlich müssen wir alle auch dafür Sorge tragen, dass wir wirtschaftlich überleben, ne? Wir haben Familien zu versorgen. Und auf dem Markt wird ja mit dem Gehalt werden die besten Kräfte angezogen und von anderen Unternehmen abgehalten, wenn einer mehr zahlen kann. Wie schafft ihr das eigentlich, die besten Kräfte an euch zu binden? Ist dann tatsächlich Sinn vor Gewinn das Leitmotiv? Zieht ihr auch bestimmte Persönlichkeiten an oder habt ihr auch andere Lösungen, um MitarbeiterInnen zu binden?
Ja, das ist tatsächlich ein ehrliches Thema, was wir natürlich haben, weil das, was der Diskussion, der wir uns immer wieder stellen müssen, und das machen wir auch, vergüten wir eigentlich marktgerecht, so, ne, um da mal eine Benchmark zu haben. Und da sage ich, wir haben eine Systematik, dass wir die niedrigeren Gehaltsklassen besser als der Markt vergüten und die oberen Gehaltsklassen schlechter als der Markt vergüten. Das heißt, wer zu uns kommt, der akzeptiert das. Und wenn man jetzt mal Studien nimmt und sagen, ich glaube, Sebastian hat das vorhin auch mal eingeworfen, ab wann macht Geld eigentlich nicht mehr glücklich, dann sind wir oftmals bei einem Jahreseinkommen, was gar nicht so hoch ist. Ab dann ist das kein Auslöser mehr für Glücksgefühle. Was soll keine Entschuldigung sein soll, dass man nicht marktgerecht bezahlt. Aber das ist bei uns die Logik, dass in den höheren Gehaltsklassen es unterm Markt ist, in den unteren Gehaltsklassen deutlich über dem Markt. Und das merkt man daran, ich hatte es im Vorgespräch auch schon mal gesagt, dass wir einen Spread aktuell haben von unter 7 zwischen der untersten Gehaltsklasse bis zum Vorstand. Und das ist eine Quote. Wir haben auch Mitarbeitende gefragt, was empfindet ihr als fair? Und da kam ein Multiple von 10 raus. So, den haben wir sogar noch unterstrichen und wir haben auch nicht vor, eben irgendwie ihn auszureizen. Damit bin ich beim zweiten Thema Transparenz, also dass wir das eben sehr transparent machen und dass wir viele machen andere Unternehmen auch, ne? Also in anderen Unternehmen heißt das Compensation and Benefits. Bei uns ist es tatsächlich etwas, dass wir Zusatzleistungen ermöglichen, die einfach zutiefst zu unseren Werten passen. Das ist zum Beispiel so etwas wie ein Zeitwertkonto. Das heißt, dass ein Mitarbeiter kann sich tatsächlich eine Woche kann sein Geld investieren, um zu sagen, eine Woche möchte ich zusätzlich frei haben und wir selber als Bank geben eine Woche dazu, damit eben die Menschen Zeit, Lebenszeit haben können. Wir unterstützen im Gehaltsansatz Familien. Das heißt, wenn du ein Kind hast oder sehr, sehr weit weg wohnst, kriegst du tatsächlich nochmal Zuschläge, sodass es gar nicht immer vergleichbar ist mit einem Gehalt eines tradierten Unternehmens. Ja, aber du bist schon, also wenn ich jetzt von mir ausgehe und mich eben vergleichen wollen würde am Markt, würde ich sagen, das mit dem Gehalt ist nicht vergleichbar. Das mit dem, wie ich wirken kann und wie ich mich fühle, kompensiert das deutlich über.
Ja, schön beschrieben, Sonja. Also du bist schon da, auch mit deinen Werten, wo Sebastian auch ist und wo wir eigentlich alle hin müssten, damit wir die Übel, ne, also Klimawandel und, Ressourcenvergeudung oder Überschreitung, damit wir das gemeinschaftlich lösen. Ne? Dazu ist das gemeinsame Werteverständnis wichtig. Das als Gesellschaft zu erreichen, ist natürlich nicht profan. Ich glaube, deshalb gehst du auch in Richtung Medien und Kommunikation, Sebastian, dass du sagst, okay, wir müssen auch diese neuen Narrative, so heißt ja auch euer Magazin, aber überhaupt dieses neue Werteverständnis muss eigentlich das neue Normal werden und nicht ein Donald Trump, ne, der sagt, ich muss die Leute nur bescheißen, ja, und dann feiern sie mich auch noch als der größte Unternehmer. Wenn wir jetzt nochmal schauen auf deinen Fonds, weil das ist ja das, wo du jetzt gerade hauptsächlich wirkst, würde ich jetzt mal mutmaßen, ne, mit Karma Capital. Dann hast du natürlich, wenn man schaut, was für eine Wirkung kann von Karma Capital ausgehen, dann investiert ihr jetzt vornehmlich dein Geld, vermute ich mal, ne, was du reingegeben hast, vielleicht aber auch noch von anderen, investiert ihr jetzt und dadurch habt ihr einen gewissen Wirkungshebel. Schön wäre natürlich, wenn das als Vorbild, sagen, das ist eigentlich ein vernünftiger Fonds, ne, der nämlich Wirkung und wie auch immer die Rendite aussieht, Part, ne? Das Geld soll ja nicht weg sein, sonst kannst du direkt eine Stiftung machen und Spendengelder einsammeln, sondern es ist ja noch ein Fonds. Also wenn daraus eine Vorbildsfunktion ausgeht und wir sind ja mit Antropia Ventures gerade auch dabei, Geld zu suchen für unsere Investitionsstrategie und was wir da oft hören, weil wir haben auch erkannt, die meisten Startups sind nicht exit-orientiert. Die meisten Impact-Startups sind wirkungsorientiert und nicht exit-orientiert. Und wenn alles, die ganze Menschheit und die Gesellschaft, nicht die ganze Menschheit, die Gesellschaft Startups so toll findet, dann sagen wir, dann müsst ihr das auch irgendwie mitfinanzieren. Es reicht nicht, Inkubatoren zu finanzieren. Und dann, wenn es um Geld geht, was die Startups vielleicht brauchen, um das Geschäftsmodell in die Gänge zu kriegen, dann ist auf einmal keiner mehr da. Da sind nur noch Venture Capital und Risikokapitalgeber da, die sagen, ich muss aber 10-mal Geld bekommen, weil das Risiko so hoch ist in der Frühphase. Da sehen wir jetzt, dass diese Argumentation uns teilweise, schlägt uns ein bisschen Unverständnis entgegen. Sagen, ja gut, aber das so funktioniert das nicht. Also nicht exit-orientierte Startups, da investieren wir nicht rein. Ne, haben wir von Landesbanken auch schon gehört und. Also der Markt ist noch leider Gottes noch nicht so weit. Ne? Also wir merken jetzt, wir wollen mit unserem neuen Fondsvehikel eine Vorbildsfunktion schaffen. Im Startup-Sprech nennt man ja auch Proof of Concept. Es funktioniert. Das Geld ist nicht weg. Es verzinst sich. Wir gucken mal. Wir sind auch der Meinung, das Risiko ist niedriger. Deshalb müssen wir auch nicht so hohe Renditen versprechen, weil die Startups nicht über Gebührrisiken eingehen, um zu wachsen, um irgendwelche Wachstumsfantasien nachzuhängen. Und jetzt komme ich nach langem Ausholen dahin, wo ich hin wollte. Wie sieht das für Karma Capital aus? Glaubst du, dass Karma Capital ein Vorbild sein kann, wie andere Fonds sich konstituieren können oder wie andere Reiche letztendlich ihr Geld geben? Oder was ist eigentlich dein Interesse mit Karma Capital?
Also mein Interesse ist immer Wirksamkeit. Das heißt, ich habe jetzt, also wir sind ja so per se jetzt nicht irgendein Geldvermehrungsinstitut oder so, sondern das Ziel ist, Wirkung zu maximieren. Und wir sagen, wir wollen das machen, indem wir selber Geld bewegen. Aber ich glaube schon, dass unser größerer Hebel eigentlich am Ende die Kommunikation darüber ist. Ne? Weil wir werden jetzt nicht das neue BlackRock bauen oder so, sondern und es ist ja auch ein Problem in dieser Branche, dass relativ wenig Transparenz besteht. Ne? Das ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr mal versucht habt, euch diese Limited Partner Agreements von irgendjemandem zeigen zu lassen. Man kommt kaum ran, weil alle sich die mit 1000 Geheimhaltungserklärungen schützen lassen. Wir wollen unsere dann öffentlich machen, dass andere das kopieren können und nicht irgendwie 200.000 Euro für Anwälte brauchen, um sowas überhaupt erstmal starten zu können. Genau, sage ich jetzt so. Keine Ahnung, ob es dann gelingt. Vielleicht denke ich irgendwas nicht mit, aber es wäre auf jeden Fall das Ziel.
Ihr könnt es ja anonym veröffentlichen, ja, dann, das reicht ja schon.
Ja. Genau, ja. Und ich finde halt auch, also die Kommunikation ist ja auch ein wichtiger Teil davon. Bei dem Medienthema ist es ja zum Beispiel so, da hat 20 Jahre keiner investiert, weil alle gesagt haben, keine Rendite mache ich nicht. Und jetzt wundern sich alle, dass uns die Demokratie um die Ohren fliegt, ne, dass in den 20 Jahren lauter Social-Media-Plattformen die Kontrolle über unsere Aufmerksamkeit übernommen haben, was ja wirklich dystopisch ist, wenn man sich mal überlegt, wenn man das vor 30 Jahren jemandem erzählt hätte, da sitzen so ein paar Milliardäre und haben die Aufmerksamkeit monopolisiert und können einfach unsere Aufmerksamkeit und die der Kinder und Jugendlichen an den Meistbietenden verkaufen. Versteht auch jeder sofort, wenn man sagt, das ist nicht die Zukunft der Medien. Wenn es so weitergeht, dann funktioniert die Demokratie nicht. Und deswegen gehört für mich bei diesen Themen eben schon auch dazu, öffentlich darüber zu kommunizieren, auch zu erklären, wieso muss in solche Bereiche der Wirtschaft Geld rein, auch wenn die Renditen nicht irre hoch sind oder wenn man auch sogar vielleicht mehr philanthropisches Geld braucht. Genau, deswegen, da ich ja auch nicht aus dem Finanzbereich komme, fühle ich mich in diesem Bereich eh mehr zu Hause. Also deswegen finde ich diese Kommunikation aus Sachen selber machen, viel darüber kommunizieren, andere anstoßen, ist vielleicht auch mal anders zu machen. Finde ich sehr gut. Und vielleicht ein Gedanke noch, weil, ne, dass ihr euch auch so schwer tut, es liegt ja auch unter anderem daran, dass halt sehr viele rumrennen und sagen, wir machen einen Impact-Fonds, du kriegst eine Riesenrendite und kannst mit deinem Geld die Welt retten. Was dazu führt, dass Leute dann auch, habe ich jetzt mehrfach schon gehört, dann ihr Geld dahin schieben, dann auch aufhören zu spenden, weil sie sagen, ich mache ja schon Impact-Investing, jetzt brauche ich ja nicht auch noch spenden, kriegen die gleiche Rendite wie vorher. Und also das, finde ich, muss halt mehr, ich will jetzt nicht sagen geschämt werden, aber man muss das eigentlich kennzeichnen, als dass es halt nicht wirkungsorientiertes Investieren, dass es einfach nur renditeorientiertes Investieren.
Ja.
Weil das macht euch ja sicherlich das Leben schwer in eurem eigenen Fundraising.
Ja, sicher. Ne? Die sagen, andere Impact-Fonds bieten doppelt so viel Rendite. Ja, so. Wieso soll ich denn das Geld euch geben? Ist eurer Impact mehr wert? Ne? Und ich sage immer, okay, aber es gibt 17 SDGs und nicht nur die drei, mit denen man Geld verdienen kann. Also SDGs für die Zuhörenden, Nachhaltigkeitsziele der UN. Und wir müssen auch in Bildung und in diese Themen, die ihr angeht, investieren. Sonst haben wir als Gesellschaft die irgendwann können wir abdanken. Ne? Weil dann letztendlich, also ich finde es grundsätzlich gut, dass Impact, dass das Geld zumindest in Impact-Fonds fließt und nicht gänzlich woanders hin. Aber es macht uns natürlich das Leben schwer, weil, ne, die wundersame Brotvermehrung, ja, du kannst wirklich richtig, richtig gute Sachen machen und noch mehr Geld verdienen als mit den schlechten. Also das sind Stories, die ich schon öfter gehört habe, die macht uns natürlich als welche, die sagen, wir geben unser Geld vielleicht auch gemeinnützigen als Rangrücktrittdarlehen, gemeinnützigen Startups, weil sie gute Sachen machen. Das ist natürlich für einen Fonds ein Unding. Aber wir sagen, gut, jeder muss ja mal irgendwie anfangen mit neuen Ideen, aber wir holen uns natürlich an der einen oder anderen Stelle schon Kopfschütteln ab. Aber okay, wir sind auf dem Weg.
Kann ich eine Sache noch ergänzen? Mhm. Eine Sache, die wir jetzt halt ein bisschen vormachen wollen, aber wo ich denke, da gibt's in Deutschland Tausende, wenn nicht gar Zehntausende, die das auch genauso machen könnten, mit teilweise noch viel höheren Summen. Also es gibt ja in Deutschland unfassbar viel privates Kapital, irgendwie 30 Billionen Euro. Man weiß es nicht genau, weil wir haben ja keine Vermögensteuer, aber es ist unglaublich viel Vermögen und ein sehr großer Teil davon ballt sich bei Menschen, die oberhalb von 10 Millionen Euro pro Nase an Privatvermögen haben. Und diese Menschen sind ja total frei mit, also wenn sie nicht in irgendwelchen komischen Family Trusts drin hängen, aber in der Regel sind die ja total frei zu überlegen, was mache ich mit dem Geld. Das heißt, die können philanthropisch Geld weggeben, die können ohne Rendite investieren, die können auch Geld nach Rendite investieren, aber niemand zwingt sie, 99% ihres Geldes nach Renditemaximierung zu investieren. Also ne, diese Zwänge, die euch da begegnen, also ich verstehe die nicht, weil das meiste Geld gehört Leuten, die einfach sehr reich sind und die ja oft auch sehr frei sind, sich zu überlegen, was will ich denn machen mit dem ganzen Geld.
Vielleicht darf ich eine ganz kleine Ergänzung noch, Dirk, dazu machen, weil das triggerte mich gerade an, weil ich das genauso sehe wie du, Sebastian. Es ist an sich genügend Geld da und auch die Bereitschaft da, bin ich auch zutiefst von überzeugt, das zu investieren und auch in Impact. Dann kommen wir immer wieder an den gleichen Punkt und der treibt mich auch um. Wie kommen wir aus unserer Bubble raus und machen die Bubble größer, damit man davon weiß? Weil das ist ja genau das Gleiche wie bei uns auch. Also wir sind ja auch darauf angewiesen, neue Mitglieder und zu bekommen, die Geschäftsguthaben zeichnen, weil das ist unser Eigenkapital und nur wenn wir ein gewisses Eigenkapital haben, dürfen wir als Bank Kredite rausgeben. Das heißt, wir können nur mehr Kredite rausgeben, wenn unser Eigenkapital auf der anderen Seite gestärkt wird. Also gleiches Thema und immer wieder begegnet mir, naja, die GLS Bank, ich kenne die gar nicht. Genauso wie man jetzt wahrscheinlich eben die Fonds, die ihr anbietet, auch nicht kennt. Und das macht mich schier wahnsinnig, dass ich sage, auf der einen Seite wäre Geld da, was in Wirkung will, weil auch Menschen da sind, wenn sie es wüssten, es gerne in Wirkung geben will. Auf der anderen Seite ist ein Angebot da und man weiß nicht voneinander. Von daher, naja, also bin ich froh, Sebastian, dass du jetzt auch in Medien machst. Vielleicht ist das ja auch tatsächlich ein Teil der Aufklärung, dass man Transparenz schafft über das, was ich vorhin sagte, wie man eine Aktiv- und eine Passivseite immer in Verbindung hält, ne? Oder Anleger und Investoren.
Da gibt's bald einen Artikel in der Neuen Narrative vielleicht dazu.
Ja.
Die transformative Kraft des Geldes, Fluch oder Segen. Ich denke, unsere Gäste haben diese Frage nicht so philosophisch behandelt, wie sie anmutete. Es waren ganz pragmatische, konkrete Vorschläge und Ideen dabei, auch erprobte, die Sebastian Klein und Sonja Peter hier mit uns geteilt haben. Die transformative Kraft des Geldes ist die transformative Kraft der Wirkung, die wir mit diesem Geld erzielen können und wollen. Geld ist für den Menschen da und Geld muss gerecht geteilt werden. Ganz herzlichen Dank, Sonja Peter, Sebastian Klein, für diesen tollen Podcast mit euch.
Danke euch.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.